Hallo und herzlich willkommen zu Folge 554 vom Nur der HSV-Podcast. Immer noch ohne Hoops, aber das ist gar nicht schlimm, denn ich habe mir wieder guten Ersatz, wie schon in der vergangenen Woche, geholt. Ich habe diesmal dabei keinen geringeren als Miguel Fidalgo. Hallo Miguel.
Moinsen.
Und warum sage ich keinen geringeren, weil du, häufig zu sehen bist auf deinem Dauerkartensitzplatz in Block 10a, wie wir alle wissen. Du bist der Herr mit der Flagge, der jedes Mal eingeblendet wird.
Ja, mittlerweile habe ich da nicht mehr so großes Glück. Ich werde nicht mehr so häufig eingeblendet, aber ja, mich findet man meistens in der ersten Reihe im Stadion bei den Heimspielen.
So gehört sich das auch, ne? Der Mann mit der Flagge, früher mit der Japan-Flagge, jetzt inzwischen mit der portugiesischen. Du bist Portugiese und das machst du natürlich nicht, weil du deine eigene Nationalität hier zeigen möchtest, sondern weil wir jetzt ja in dieser Saison den zumindest halb portugiesischen Keeper haben.
Richtig. Und da ich ja ein Faible für Torhüter habe, war das dann auch eine Schlussfolgerung, die ich gezogen habe. Dann nimmst du halt nicht mehr die Japan-Flagge mit, sondern die Portugal-Flagge.
Perfekt, perfekt. Und apropos Flagge, ja, da schließt man eine, oder ja, da macht man eine kleine Brücke zu deinem Hobby. Du bist seit etwas mehr als einem Jahr jetzt auch vernünftiger Schiedsrichter und auch Linienrichter.
Das stimmt. Colinas Erben hatten da einen guten Einfluss auf mich, würde ich jetzt sagen. ja, heute stand ich auch wieder bei der Kälte an der Linie und sonst pfeife ich auch alleine und das macht mir richtig viel Spaß.
Sehr schön, sehr schön. Ja, es ist ja auch deswegen vielleicht besonders schön, einen Schiedsrichter mal hier zu haben im Podcast, weil das Spiel, über das wir sprechen wollen, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber wir wissen es natürlich alle, das Spiel gegen Dynamo Dresden, das wir 2-1 gewonnen haben am gestrigen Sonnabend. Das war ja durchaus ein Spiel, wo es die ein oder andere knifflige Szene gab. Alle vier Tore unseres HSV mussten nochmal durch den Kölner Keller, durch den Videoassistenten da überprüft werden. Ne? Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt mal mit dem Schiedsrichter zu reden und auf seine Sicht der Dinge da so ein bisschen gucken zu wollen. Also, wir haben das Spiel gesehen und ich glaube, sind wir da einer Meinung, wir haben zumindest erste, ja, 5, 6 gute HSV-Minuten gesehen, ne?
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also wir sind sehr gut in die Partie gekommen, hatten nach 30 Sekunden schon diese Riesenchance vorbereitet von Bobby Wood, wo Moritz den ja direkt vor dem Tor, wo ich ja sitze, schön an vorbeihaut. Ja. Beziehungsweise hauen, also der hoppelte dann ja eher so dann vorbei. Und ich dachte, oh, geht gut los. Und dann hatten wir aber so, ich würde sagen, ab der 10. bis zur 20. Minute gab es so eine kleine Druckphase von Dresden, wo auch Heuer Fernandes ein Ding ganz gut hält.
Oh ja.
Ja, und da hatte ich schon so meine Bedenken, oh nee, nicht schon wieder irgendwie.
Ja.
Aber dann haben wir uns wieder ein bisschen befreit und dann, ja, zum Ende der ersten Halbzeit waren wir dann auch wieder besser.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese Bedenken, die hatte ich zumindest in der ersten Halbzeit nicht, muss ich sagen. Diese Phase nach den ersten guten Minuten des HSV, wo sich Dresden dann ja so ein bisschen rausgewunden hat aus dieser, ja, aus dieser Presse sozusagen, habe ich auch so empfunden. Da gab es ja auch einen guten Freistoß. Du hast ja völlig richtig gesagt, da war so ein Kopf. Weil die Kopfballabwehr von uns war schwach, dann kam, ich weiß leider nicht, welcher Dresden das war, mit so einem heißen Schuss, aber Daniel Heuer Fernandes perfekt gehalten.
Ja, das war der Rechtsverteidiger von Dresden, der da draufgezogen hat. Der Kopfball wurde von Wood geklärt.
Genau. Wenn Stürmer im eigenen Strafraum sind, dann bringt meistens wenig, ne? Hat man in dieser Szene dann auch gesehen, ne? Und die starke Phase des HSV habe ich so 17., 18., 19. Minute ja auch so das Ende notiert. Da gab es von Fein nochmal einen schönen wie nennt man das? Also so ein Pass in den 16er und ich glaube, wer war es denn? Harnik ist, glaube ich, geschickt worden. Da gab es so ein Gerangel, aber kein Elfmeter. Da hätte ich fast schon gesagt, da könnte eigentlich, das war so eine klassische Elfmeterszene aus meiner Sicht irgendwie, da hätte man gut greifen können, ne? Aber die hast du auch aus nächster Nähe gesehen, ne?
Ja, das war direkt vor meiner Nase und ich habe gleich im Stadion gesagt, dass der Harnik ein bisschen zu leicht fällt in der Szene. Okay. Also das war ein ganz normaler Zweikampf und kurz danach hatte Harnik ja wieder eine Chance, wo er das Ding ablegen will, aber irgendwie keinen Druck hinter den Ball kriegt.
Ja,
also Harnik war viel unterwegs auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Kommen wir vielleicht an anderer Stelle dieses Podcasts noch dazu. Ja, aber danach habe ich das auch so empfunden, das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin, da waren jetzt hüben wie drüben jetzt keine super hochkarätigen Chancen gewesen. Aufreger für mich, es dauerte dann ja gute 10 Minuten später, leider für dich auf der anderen Seite des Spielfelds zu sehen, aber ich weiß, du hast das Spiel ja später dann nochmal im Real Life gesehen, ja. Wie ich zu Hause vom Fernseher. Ja, für mich diese Szene, als der Dresdner Artig in unseren Keeper reinläuft oder zumindest den Ball haben möchte, das möchte ich mal voraussetzen, dass er einfach wollte, aber für mich so ein bisschen, na, ich will es nicht geisteskrank nennen, aber es geht grob in die Richtung, das war für mich ja, schon sehr
gefährlich. Also ich habe die Szene, ich konnte sie zwar sehen, aber da waren halt das gesamte Spielfeld dazwischen, also da war das gesamte Spielfeld dazwischen. Ja. Also aus meiner Sicht, ich habe das dann ja danach nochmal gesehen, er versucht ein bisschen zurückzuziehen, aber Torhüter, man muss halt bedenken, Torhüter gehen halt meistens mit dem Kopf voraus bei solchen Geschichten, weil sie halt den Ball mit den Händen sichern wollen. Und ich sehe das ähnlich wie Dieter Hecking, der nachher in der Pressekonferenz noch erwähnt hat, dass das eine klare gelbe Karte ist. Und ich habe mich auch gewundert, warum er die da stecken lassen hat. Weil selbst wenn sich der Stürmer, der das gemacht hat, dabei verletzt, das ist halt ein klares Foul. Und er hat da auch, ich glaube, ein paar Minuten vorher hatte er auch einen Pressschlag irgendwie mit Leibold gehabt, wo auch Leibold und er kurzzeitig liegen geblieben sind. Also der ist in mehrere Spieler in dem Spiel reingerutscht.
Ja.
Aber er musste dann ja auch ausgewechselt werden.
Genau, ne? Dass Gerechtigkeit siegt oder Karma oder wie man es nennt, ne? Es dauerte keine 5 Minuten, da musste er ausgewechselt werden. Er hatte sich dann offenbar in dieser Szene mit Daniel Heuer-Fernandes dann so verletzt, dass er dann nicht mehr weiterspielen konnte. Ne?
Da hat sich, hat sich Hecking aber auch tierisch drüber aufgeregt, dass die Mannschaft den Ball ins Ausgespielt hat.
Ja, naja, klar. Also sie soll es ja auch nicht mehr. Ne? Sie sind ja gehalten, so lange weiterzuspielen, bis der Schiedsrichter abpfeift. Naja, zeigt man schon mal Fair Play dann doch. Und dann ist es der eigene Trainer, der einen dann ausmeckert.
Und die Dresdner haben da ja auch weitergespielt. Mir dann auch gedacht habe, wenn ihr im Angriff seid, spielt ihr ihn nicht raus. Aber wenn wir im Angriff sind, sollen wir ihn rausspielen, oder? Ja, also, klar. Das ist halt, der Schiedsrichter hat da zu unterbrechen. Also es gibt ja auch die Leitlinie, dass nur der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen soll.
Genau. Ne? Ist er denn, der Ball rollt irgendwie ins Aus oder so, dann ist es eh klar. Ne? Aber da muss der Schiedsrichter dann im Zweifel dann halt eingreifen. Ne? Ja, und als das dann vorbei war, war ja fast auch schon so ein bisschen die erste Spielhälfte vorbei, wobei wir dann noch ein, zwei gute Chancen hatten. Also Tim Leibold kann man, glaube ich, erwähnen, der, glaube ich, in diesem Spiel gerade schon in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie viele Flanken schon wieder geschlagen hat und nun will ich ihn nicht so hochleben, dass ich sage, eine gefährlicher als die andere, aber ja, der hat schon ordentlich Alarm gemacht auf der linken Seite.
Er hat vor allen Dingen gute Balleroberungen gehabt. Also sein Offensivdrang tut uns auf jeden Fall gut. Hat es ganz gut kompensiert, dass wir so die Art von Jatta halt einfach fehlte auf der einen Seite. Ja. Und er hat das halt mit dem Tempo wettgemacht. Ich habe mir auch noch Hanik hatte 2 Kopfballchancen noch, die halt nicht so besonders platziert waren. Und dann halt kurz vor der Halbzeit noch dieser bombastische Schuss von Duziak, wo der Torwart eine Megaparade raushaut. Also ganz das cool, war... Ja.
Muss man auch sagen, das ist so ein junger Mensch gewesen irgendwie. Also ich habe mir gerade noch den Nachnamen Broll notiert. Ich kann zu meiner Schande gestehen, muss ich gestehen, nicht mal den Vornamen sagen, aber er hat mir auch sehr gut gefallen, gerade in dieser Szene, wie du sagst. Also den holen auch nicht viele raus, glaube ich.
Also wäre der Torwart nicht da gewesen, der wäre wahrscheinlich unterkante Latte und dann rein. Ja. Aber den muss man auch erstmal so nehmen von Duziak. Also das war auch ein guter Schuss. Aber gehört der Torwart macht es dann nochmal ein bisschen besser, indem er das Ding noch über die Latte lenkt.
Genau, ne? Gehört auch Mut zu, den zu nehmen und wirklich perfekt getroffen. Und ja, aber Broll dann einfach noch ein bisschen besser als Duziak, kann man so sagen. Ne? Ja, dann war Halbzeit und die ersten beiden Worte, die ich mir nach Wiederanpfiff notiert habe, waren guten Morgen. Denn es ist ja fast schon so, also dass man wirklich als HSV-Fan in diesen Zeiten auch schon wieder Angst haben muss, dass wieder angepfiffen wird. Denn dann ist der HSV immer besonders anfällig, habe ich das Gefühl. Ne?
Ja, also was heißt anfällig? Das war einfach blöd in dem Fall. Heuer-Fernandes klärt den ersten Schuss gut, kann er nicht anders klären. Letschert kriegt nicht genug Kraft hinter den Ball, um ihn wirklich in Seiten auszuklären. Und Ich sag mal so, der Sohn unseres Ex-Sportchefs, der wollte den ganz sicherlich nicht so reinmachen, weil das eigentlich eher eine Flanke war.
Ich glaube, das war eine Flanke. Ja, da sind wir einer Meinung, ne? Aber ja Gott, das sind halt die schönsten Tore, ne? Die ungewollt reingehen irgendwie. Ja, die Freude war sicherlich nicht weniger groß. Ne?
Man kann da auch Heuer Fernandes keinen Vorwurf machen, weil der Ball wird halt länger, der muss halt warten, ob da noch jemand rankommt und dann senkt er sich da in die lange Ecke rein. Also. Ja.
Also beim Torschuss gebe ich dir recht, da, also, oder beim Schuss, der zum Tor führte, gebe ich dir recht, da mache ich ihm auch überhaupt keinen Vorwurf. In der Szene davor, die du auch gesagt hast, ich finde, da faustet er mir ein bisschen zu sehr in die Mitte und nicht nach außen, ne? Und dann kommt Letschert an Ball. Aber gut, das ist natürlich geschmäcklerisch und ich bin ja auch nur ein Fan, also ich verstehe ja eh nichts vom Fußball. Aber für mich war das so der Anfang vom Ende, sag ich mal, ne? Dass er da ja für mich zu sehr in die Mitte gefaustet hat, wo Letschert dann eben auch schwach, wirklich schwach rausköpft. Ne?
Ich glaube, er sieht den Ball relativ spät beim Schuss,
ja,
weil, okay. Weil Letschert auch vor ihm steht und dementsprechend, ja, es ist immer schwer zu sagen, den muss er besser zur Seite klären. Vor allen Dingen, weil Letschert ja auch noch die Option hat, ihn dann noch rauszuschlagen. Dementsprechend, es ist eine Fehlerkette gewesen und es passiert, genauso wie ich immer sage, ja, ein Standard-Gegentor kann auch mal passieren, wenn einer mal unterm Ball runter taucht.
Absolut, absolut. Oli Kahn hätte den Ball wahrscheinlich aufgegessen oder so. Aber wir haben ja halt nicht Oli Kahn im Tor, sondern Dani Heuer Fernandes, auch nicht viel schlechter. Ne? Und dann musste man tatsächlich erstmal wieder so ein bisschen, Angst haben ist zu viel, aber dann dachte ich mir, okay, wie wird das Spiel weiterlaufen? Ich glaube, dass der HSV sich da in den nächsten Minuten so ein bisschen Feldvorteile verschafft hat, ohne jetzt zu zwingend nach vorne zu kommen. Und dann kam, 60. der Doppelwechsel, also Jairo Samperio. Und Aaron Hunt durften rein für Christoph Moritz, der nicht großartig aufgefallen ist, muss ich sagen. Also beste Szene, wenn man so will, gleich wirklich in der 30. Sekunde.
Ja, er hat sich noch die erste gelbe Karte des Spiels abgeholt.
Okay, ja.
Habe ich mich auch gewundert. Also es war sein zweites Foul, aber sonst war er recht unauffällig. Aber das ist auch nicht, also in der Aufgabe, wo er war, würde ich auch einschätzen, dass er halt nicht so die Offensivaktion setzen sollte, sondern eher Balleroberung und Verteilung eher so sein Hauptaugenmerk war. Genau. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, ich weiß auch nicht, inwiefern da jetzt die Fitness oder halt auch die Idee, ne, wenn du weißt, du willst Hand reinbringen, dann musst du halt auch irgendeinen anderen Mittelfeldspieler opfern, möglicherweise. Und das war dann eben Christoph Moritz. Ja, und Bobby Wood durfte auch raus, der tatsächlich auch seine beste Szene nach 30 Sekunden hatte. Wir hatten ja Anfang schon drüber gesprochen. Die beiden, ne, Wood auf Moritz, es hätte so schön starten können. Ist aber nicht, ne?
Wobei ich Wood nicht ganz so schlecht gesehen habe. Also er hat viele Bälle prallen lassen für die Mitspieler. Er ist halt einfach nicht zum Zug gekommen, weil es halt einfach nicht diese Szenen gab, die es dann in der zweiten Halbzeit gab für den HSV. Ja. Dementsprechend er hat viel gearbeitet, auch wenn es jetzt...
Das auf jeden Fall. Aber Wood ist eben auch aus meiner Sicht gar nicht so der Brecherstürmer, der jetzt, sag ich mal, die Bälle abprallt und zurückschieben müsste, sondern den musst du, glaube ich, im Strafraum so mit Pässen oder Flanken füttern.
Ja, die Szene nach 30 Sekunden war so ein Paradebeispiel.
Ja.
Man muss ihn ins Laufen bringen,
genau,
damit er dann aufs Tor zieht.
Eben. Ja,
falsche Entscheidung dann getroffen, aber...
Genau, und wenn er dann eben mit dem Rücken zum Tor ist, da beraubst du ihn zumindest einer großen Stärke, das auf jeden Fall.
Ja. Ne?
Aber wie gesagt, die Wechsel waren aus meiner Sicht letztlich spielentscheidend, denn ich finde, ab der 60. Minute lief es dann wieder so, wie wir uns das vorstellen. Wenn der VAR, will ich ihn mal nennen, gewesen wäre. 67. Minute Tor durch Sonny Kittel. Wieder, ich will mal sagen, Traumpass Leibold.
Sahneflanke, beziehungsweise ein Sahnepass, schön in die Schnittstelle. Und dann hebt der Assistent die Fahne. Das war nämlich das Problem.
Genau, ja.
Ne? Und ist ja auch nur ein Mensch. Da hat uns der Videoschiedsrichter geholfen, in dem Fall.
Gott sei Dank. Ne? Aber wie empfindest du das? Also im Stadion ist es so.
Früher wäre das Tor abgepfiffen worden.
Wäre abgepfiffen worden, auf jeden Fall. Aber die Stimmung, ich meine... weiß natürlich jeder. So als Fan ist es natürlich so, du zitterst und du magst dich ja schon gar nicht mehr freuen, oh, was wird gleich passieren. Aber du als Schiedsrichter findest du das fairer? Ist das nachvollziehbarer, dass der VAR genauso eingesetzt wird, wie er halt eben eingesetzt wird? Ist das okay oder gibt es da eine bessere Lösung? Oder?
Es gab mal ein, zwei Spiele, wo es noch Einblendungen gab, von wegen, was jetzt genau überprüft. Das ist aber komplett weggefallen dieses Mal.
Okay, ja, das stimmt. Ja, habe ich auch genauso gesehen. Also es muss einfach schneller gehen und dann kann man sich im Stadion dann eben auch wieder viel mehr freuen. Weil wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt, da kannst du dir zwischendurch eine Cola holen, gemütlich eingießen und dann hast du irgendwann mal dann die Entscheidung, des VR ist zu lang. Aber egal, 1-1. So, dann ging es ja munter weiter, gleich 4 Minuten später. Wieder Leibold, wieder Samperio dabei und dann auf Harnik gespielt. 2-1, großer Jubel, aber diesmal war es wirklich abseits. Aber wer stand denn da? War es Harnik, der da im Abseits stand?
Es war Harnik. Also ich habe das nochmal im Fernsehen gesehen. Das war wirklich eine halbe Schuhgröße maximal, die da im Abseits stand. Die Szene war halt so exemplarisch dafür, wie der VAR schlecht funktioniert im Stadion.
Ja.
Weil ich habe nochmal nachgeguckt, das waren mindestens 2 Minuten, die wir auf eine Entscheidung gewartet haben.
Ja. Ja, bitter, ne? Und dann eben auch in dem Fall noch eine schlechte Entscheidung aus Sicht der HSV. Und Runde 10 Minuten später ja schon wieder dasselbe, ne? Also wieder kam der Ball von links, Leibold wieder am Ball gewesen. Aaron Hunt erzielt ein Kopfballtor, ne? Freut sich schon, aber freut sich auch gar nicht so richtig, weil er gleich schon wieder merkt, oh, da stimmt was nicht, wieder abgepfiffen, wieder Videoentscheidung. Und wieder keine Führung vom HSV. Also was ist da im Stadion los?
Ja. Also in der Szene habe ich leider nicht auf den Assistenten geachtet. Ich weiß nicht, ob er da die Fahne gehoben hat oder nicht. Also man sieht dann ja in der Wiederholung im Fernsehen, dass Leibold sehr eindeutig im Abseits stand. Ja. Also von daher, die Überprüfung ging auch schnell, weil sehr eindeutig. Ja, es ist halt nur ärgerlich. Ich freute mich schon.
Eben.
Wir hatten so ein, zwei Dresdner bei uns im Block, die sehr provokant nach dem 1-0 gejubelt haben. Und ich durfte dann ja insgesamt 4-mal jubeln, auch wenn nur 2-mal das berechtigt war.
Ja,
es war anstrengend.
Klar. Weil man ja dann irgendwie auch aus Fansicht dann auch irgendwie nicht damit rechnet, dass man dann nochmal trifft irgendwie. Irgendwann ist das Spiel halt durch und wenn du dann in der 83. Minute wieder so ein Tor völlig zu Recht natürlich zurückgepfiffen bekommst, dann denkst du, okay, dann muss man sich wohl langsam mit abfinden, dass man hier nicht mehr gewinnen wird. Ne? Aber, dann haben wir unseren King Zombie natürlich noch, ne? Wobei ja in der spielentscheidenden Szene ja wirklich gar nicht so viel gemacht hat, denn es ging ja wieder voraus, eine schöne Kombination, diesmal von Sonny Kittel und Tim Leibold. Also Kittel da mit so einer schönen, ja, wie nennt man das eigentlich? Hacke-Absatz-Geschichte, keine Ahnung. Auf Leibold, der da direkt abzieht und der Keeper Broll kann dann eben nur noch, ja, auch wieder ein bisschen so in die Mitte fausten. Und dann ist kein Zombie da.
Ja, aber kann der Torwart auch nichts machen. Also
nein,
der Schuss war ja aus kürzester Distanz. Den zu halten war schon ganz gut. Und Kin Zombie halb im Zurück, also er wird ja fast angeschossen gefühlt und buxiert den irgendwie noch über die Linie. Da war auf jeden Fall Stimmung dann im Stadion. weil ich auch nicht, ich hatte gefühlt auch nicht mehr damit gerechnet, dass da noch irgendwie was passiert. Nein. Auch wenn wir gedrängt haben.
Aber
man ist dann ja immer ein bisschen skeptisch, ne?
Obwohl ich
gesagt habe, ich nehme auch ein Tor in der 93. Minute und dann ist es halt in der 94. gefallen.
Ja, genau, ne? Hast fast richtig hergesehen hier, ne? Hast du das Drehbuch nicht richtig gelesen, aber
dass es noch gefallen ist.
Ja, genau. Sehr schön. Also damit dann Happy End, muss man sagen. Und zwar doppelt Happy End, weil zeitgleicher
man kann Bielefeld ja nie alles wissen, ne?
Nee. Weil Bielefeld dann ja zeitgleich auch nur unentschieden gespielt hat gegen Sandhausen. Und damit sind wir natürlich Spitzenreiter, wenn das nichts ist, ne? Wunderbar. Aber Tabellenpositionen sind ja im Grunde jetzt erstmal noch völlig wurscht. Es zählen halt die Punkte, die man Gott sei Dank geholt hat. Und insofern können wir da wieder einigermaßen beruhigt auf die Tabelle gucken.
Punkte und das Torverhältnis. Also das ist momentan halt auch entscheidend, dass wir so eine gute Abwehr und so einen guten Sturm haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals erlebt habe, dass der HSV so ein positives Torverhältnis hatte.
Nee. Nee, wann war das schon mal? Dass wir im Gegensatz zu den ja, direkten Konkurrenten das bessere Torverhältnis haben, kann mich auch nicht daran erinnern. Ne? Ja, und die von den Reportern oder Journalisten herbeigeschriebene Mini-Krise sollte damit dann auch erstmal beendet sein. Ne? Zumindest bis zum kommenden Wochenende. Gott sei Dank. Ne? Und warum sage ich kommendes Wochenende? Weil wir natürlich ein Spiel wieder vor der Brust haben. Wir wollen so ein bisschen raufgucken auf das Spiel beim VfL Osnabrück. Kannst du mir sagen, wie oft wir schon Punktspiele gegen den VfL Osnabrück getätigt haben?
Ich würde jetzt mal sagen, kein, obwohl war Osnabrück mal in der ersten Liga.
Nein, also, okay, alles klar. Ich will dich gar nicht weiter in die Bredouille bringen. Wir sind ja hier nicht beim Quiz, ne? Das war früher mal. Nein, tatsächlich haben wir noch nie ein Punktspiel gegen Osnabrück bestritten. Osnabrück war auch noch nie Bundesligist. Aber wir sind dreimal im Pokal auf Osnabrück getroffen. Und was soll ich sagen? Wir haben ein negatives Verhältnis. Wir haben einmal gewonnen, und zwar in der Saison 88-89. Wir sind aber zweimal rausgeflogen. Einmal in der Saison 2009-2010 und in der Saison 2017, 2018, noch gar nicht so lange her.
Ne? Beides in der ersten Runde, ne?
Ja, ich glaube ja. Ja. Also wenn wir uns solche Dinger geleistet haben gegen so einen Gegner, bei allem Respekt, dann war das, glaube ich, relativ früh.
Obwohl man sie nicht unterschätzen sollte. Also sie haben zusammen mit uns halt die beste Abwehr der Liga, ne?
Ja, genau. Ne? Und das könnte jetzt tatsächlich auch am Wochenende so eine Art Abwehrschlacht werden. Ja? Ich habe mir mal den Kader angesehen und ich habe auch ein, zwei Spielszenen in der Saison von Osnabrück gesehen. Also der Innenverteidiger Moritz Haier heißt er, glaube ich, gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Geht da relativ kompromisslos zu Werke. Vorne haben sie einen Alvarez, den Spanier. Der trifft auch gerne mal, natürlich nicht so oft wie unser Kittel, aber trifft im Schnitt auch jedes zweite Spiel irgendwie.
Ne? Der hat auch am Anfang der Saison gar nicht so häufig von Anfang an gespielt. Der ist häufig von der Bank gekommen.
Ja, siehst mal. Ja, dann ist er ja noch schlimmer im Grunde. Dann hat er jetzt erst zu seiner Form im Grunde gefunden. Ich hoffe, er verliert sie dann noch bis bis kommenden Freitag. Wir spielen ja am Freitag schon wieder. Dauert ja schon gar nicht mehr so lange. Freitagabend ist es dann ja schon wieder.
Ja, ich werde versuchen, mit einer Schiedsrichterkarte das Spiel in Osnabrück zu sehen.
Ah, okay, alles klar. Also du bist auf jeden Fall vor Ort. Also du bist im Ort oder wie machst du das?
Ja, ich fahre Freitag mal runter, stelle mich dann an die Schiedsrichterkasse und hoffe, dass noch eine Karte übrig bleibt.
Okay, alles klar. Ja. Wie groß ist das oder sind die Chancen? Weil ich glaube nicht, dass das Stadion so eine Kapazitäten hat wie der Volkspark.
Es gibt halt nie offizielle Angaben, wie viele Schiedsrichterkarten verfügbar sind. Dementsprechend ist es halt so Try and Error, hinfahren. Ja. Ja. Gucken, ob es klappt. Wenn nicht, fahre ich nach Hannover, weil am Wochenende bin ich eh in Hannover.
Ach, na siehst du. Ja, wunderbar. Dann, ich wollte gerade sagen, ansonsten musst du dir da irgendwie eine Sky-Kneipe in Osnabrück suchen, aber dann fährst du halt gleich durch nach Hannover. So, pass auf. Also über Osnabrück können wir, glaube ich, beide gar nicht mehr so viel sagen. Bis auf die Tatsache haben wir eben schon erwähnt, dass man sie nicht zu leicht nehmen dürfte. Gute Abwehr, sehr gute Abwehrreihe und man darf gespannt sein. Das erste Punktspiel, leider nicht zu Hause bei uns, aber ich denke mal, ja, jetzt war ja der Brustlöser da, wir haben mal wieder gewonnen nach zwei Unentschieden und insofern rechne ich uns da auch keine zu schlechten Chancen aus, ne? Ich würde sagen, wir gehen gleich über zu unserer letzten Kategorie des heutigen Abends. Unser HSV der Saison. Und jetzt muss ich nämlich sagen, denn ihr liebe Hörer, der gute Hobbs wäre ja nicht der Hobbs, wenn er sich nicht trotz seiner Abwesenheit Gedanken machen würde über den HSV. Weil das so ist, hat er mir wieder, wie beim letzten Mal, dankenswerterweise eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und in dieser Sprachnachricht gibt er uns nämlich seinen Vorschlag für unseren HSV des Jahres ab. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt erstmal an.
Ja, Tag auch aus dem Sunshine State Florida. Hier am Samstag ist die Sonne aufgegangen mit dem Spiel Hamburger Sportverein gegen Dynamo Dresden, Ortszeit hier in Florida, 7 Uhr morgens. Und ich konnte das ganze Spiel verfolgen hier auf dem HSV-Netradio, sitzend am Pool bei blauem Himmel und 25 Grad. Was für eine geile Atmosphäre, Heidi. Tut mir leid, wenn ich da jetzt den einen oder anderen Hörer ein bisschen neidisch mache, aber es war einfach zu schön. Und was war das bitte für ein geiles Spiel? 4 Tore unseres Hamburger Sportvereins in der zweiten Halbzeit, auch wenn davon nur 2 gegeben worden sind. Aber das muss ja eine unglaublich geile Atmosphäre im Volkspark gewesen sein. Ich bin begeistert. Leider, der HSVer der Saison, es muss langsam, aber sicher wirklich Tim Leibold werden. Der muss ja wieder mal ein grandioses Spiel gespielt haben. Leider können wir ihn ja dieses Mal wohl nicht zur Wahl stellen, weil er ja letztes Mal schon zur Wahl stand und da leider auch nur wenig Prozente bekommen hat. Aber nach dem HSV-Netradio, nach den beiden Jungs zu urteilen, muss das wieder ein sehr geiles Spiel von Tim Leibold gewesen sein. Ja, was soll ich sagen? Wie geil bitte jetzt zum Schluss hier noch das Ding zu drehen und gleichzeitig nur das 1-1 von Bielefeld gegen Sandhausen, damit wieder Tabellenführer. Das ist mal ein richtig, richtig guter Start nach der Länderspielpause. Ich bin sehr begeistert und der Grund, warum ich hier reinspreche, ist natürlich, ich möchte mein HSVer jetzt benennen. Und auch wenn ich erst ein einziges Mal damit in Berührung gekommen bin, so muss ich sagen, ich bin super schwer angetan vom HSV-Netradio. Wirklich. Das haben die so geil gemacht, die beiden Jungs. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber die haben das so toll kommentiert. Richtig emotional, richtig gut. Ich war ständig im Bilde. Sie haben eine tolle Bildsprache benutzt. Wirklich fantastisch. Und war natürlich auf der einen Seite sehr HSV-lastig, aber auf der anderen Seite blieben sie auch sportlich fair. Als zum Beispiel ein Tor weggenommen worden ist, da haben sie schon gleich gesagt, bevor der Videoassistent sich gemeldet hat, haben die gesagt, ey komm, das war doch ein Abseits, da müssen wir sportlich fair bleiben, das wird mit Sicherheit zurückgenommen. Das hat mir also auch gut gefallen. Die Jungs, totale Emotionen natürlich dann beim Tor von Ken Zombie. Also das war richtig geil, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das hat mir total Spaß gemacht und jetzt freue ich mich schon am Freitag wieder HSV-Netradio zu hören, dann wenn das nächste Spiel ansteht. Also, ich bin sehr begeistert, springe jetzt vor Freude in den Pool, hüpfe rein und wünsche dir, Sascha, eine tolle Podcast-Folge und allen HSV-Fans und allen HSV-Hörern eine schöne Zeit. Ja, tschüss aus Florida. Macht's gut.
So, das war der Hobbs. Vielen Dank, lieber Hobbs. Kleiner Fehler, du hast gesagt, man dürfe Leibold nicht nominieren. Könnte möglicherweise dein Fehler sein, denn Leibold, und da sieht man, dass du im Urlaub bist, Leibold ist ja beim vorletzten Mal nicht unser HSV gewesen. Das heißt, er wäre jetzt für diese Wahl durchaus wieder frei. Aber mal sehen, das ist ja vielleicht eine Gelegenheit. Ich frage jetzt dich einfach mal, Miguel, wer ist denn dein HSVer der Saison, heißt das ja, aber vielleicht ja auch dieses Spiels?
Des Spiels und auch der Saison. Also ich bin dermaßen überrascht, wie gut Leibold eingestiegen ist, also eingeschlagen hat bei uns. Also wir waren ja verwöhnt mit Santos auf der linken Seite und Leibold macht einen super Job. Also ja. Was der ackert, wie viele Torvorbereitungen der jetzt schon hat, der war gestern an allen der Toren beteiligt, die wir geschossen haben, auch die nicht gezählt haben. Also, da gibt's eigentlich keine andere Wahl als Leibold, aus meiner Sicht.
Okay, alles klar. Also du nominierst erstmal Leibold und jetzt Schande über mein Haupt und mindestens der Hobbs wird in Florida die Hände über den Kopf zusammenschlagen, völlig berechtigt, weil ich nämlich vergessen habe, erstmal das Ergebnis der Vorwoche überhaupt zu berichten. So, das muss ich natürlich erst noch machen. Also es war ja so, dass Dieter Hecking beim letzten Mal gewonnen hatte und deshalb natürlich nominiert war. Und Timo Letschert war mein Vorschlag und mein Gast Patrick hatte sich für unseren Mannschaftsarzt Dr. Götz Welsch entschieden. Und Dieter Hecking hat wieder gewonnen mit 66%, also 2/3 aller Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. 12% ging an meinen Timo Letschert und 22% immerhin für den Mannschaftsarzt, den vorher, ich will nicht sagen, keine Sau gekannt hat, aber der etwas unbekannter war. Aber es wäre jetzt auch vielleicht etwas vermessen zu sagen, das ist unser HSV der Saison. Insofern passt das ja. Aber 22% sind durchaus honorig. Es hat also, wie gesagt, Dieter Hecking gewonnen. Hobbs hat das Netradio nominiert. Und du hast dich jetzt für Tim Leibold entschieden. Und das macht es mir natürlich ein bisschen schwer, weil ich hatte Leibold auch auf dem Zettel. Dann schwenke ich jetzt einfach mal weiter. Ich nominiere, das sage ich jetzt vorweg, erstmal Martin Harnik. Und zwar deshalb, weil mir Harnik in diesem Spiel erstens gut gefallen hat und zweitens muss man auch noch sehen, dass er aus einer mehrwöchigen Verletzung kommt. Nicht klar war, ob er wirklich spielen kann und schon gar nicht von Beginn an, aber wegen der Rotsperre Jattas haben wir da natürlich ein Problem auf dem rechten Flügel. Er hat sich fit gemeldet, auch wenn man gesehen hat, dass er noch nicht im hundertprozentigen körperlichen Fitnesszustand ist, den er gerne hätte. Das hat man dann auch im Laufe des Spiels gemerkt. Auf der anderen Seite, oder darüber hinaus, war aber trotzdem ein unermüdlicher Racker, hat da Chancen gerade per Kopf oft gehabt, war immer da, wo es gefährlich war, zumindest in der ersten Hälfte. Und Martin Harnik steht für mich in diesem Spiel, also diese Leistung ist sinnbildlich, finde ich, dafür, wie wichtig er und überhaupt seine Präsenz auf dem Platz für diese Truppe sind. Deswegen nominiere ich gern Martin Harnik. Und normalerweise betteln Hobbs und ich uns ja so ein bisschen, aber mir fällt es natürlich schwer, jetzt Gegenargumente für gegen Leibold zu finden, weil das wäre ja eigentlich auch meine erste Wahl gewesen. Ne? Kannst du denn mit meiner so ein bisschen leben?
Leben kann ich damit schon, aber gegen Leibold stinkt er halt nicht an, ne?
Ja, wer stinkt schon so schön wie Leibold, ne? Nein, ich muss ja auch tatsächlich neidlos anerkennen, fantastisches Match geliefert, super Neuzugang. Ich habe ja an anderer Stelle schon mal gesagt, so ein bisschen der Douglas Santos Ersatz, wobei ich mich frage, ob Ersatz da wirklich noch das richtige Wort ist, weil er da wirklich den Job also so gut ausfüllt, dass viele vielleicht schon Santos so ein bisschen vergessen haben irgendwie, ne? Insofern kann ich gar nicht so viel gegen Leibold sagen, aber ich muss natürlich ein bisschen kämpfen für meinen Martin Harnik, ne? Ne? Und finde das noch ein bisschen, dass er es noch ein bisschen mehr verdient hat. Nein. Alles klar. Es ist eine Premiere. Wir haben diesmal 4 Vorschläge, aber ich finde es ja sehr schön. Da haben dann alle Hörer sich noch die Gelegenheit, noch mehr ein bisschen den Kopf zu zerbrechen. Also, ich erwähne sie nochmal namentlich: Dieter Hecking, dann die beiden Jungs vom Netradio, das ich leider nicht gehört habe, aber was heißt leider? Ich habe es halt live vom TV sehen können, im Gegensatz zu Hobbs, der da auf das HSV-Netradio angewiesen wäre. Ich kann also nicht genau sagen, wer da jetzt in die Mikrofone gesprochen hatte. Ich denke mal, es waren wieder Broder und Lars, ne, wie so häufig. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass die beiden, ja, wer immer da spricht, auch so einen Top-Service geliefert haben, dass man eben auch so das Spiel genießen kann. Und dein Vorschlag, Tim Leibold, und mein Martin Harnik. Also diesmal 4 Namen. Und jetzt muss man die Häkchen noch bewusster setzen. Ne? Wirst du mitwählen, Miguel?
Ich enthalte mich, glaube ich mal, weil mein Vorschlag, glaube ich, auch so ziemlich gut Stimmen einheimsen wird.
Ja, möglicherweise. Ich weiß noch, dass ich damals den Dieter Hecking vorgeschlagen habe. Das war in Folge, ich glaube 552, 53, ich weiß es nicht mehr. Insofern ist das ja auch noch so ein bisschen meiner, auch wenn er inzwischen als Titelverteidiger hier nur noch geführt wird. Also ich habe ja, wenn man so will, 2 Eisen im Feuer. Mal gucken, wer da gegen Leibold, du hast es vorhin selber gesagt, gegen anstinken kann, ne? Sehr schön. Ja, Miguel, wir sind am Ende angekommen. Ich habe im Grunde nichts mehr zu sagen. Bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du deine Zeit hier zur Verfügung gestellt hast an dem schönen Sonntagabend. Ich muss sagen, war mir wieder ein Vergnügen, auch dich überhaupt gesprochen zu haben und eben auch, dass du deine Sicht immer auch so ein bisschen aus der Schiedsrichtersicht da zum Besten gegeben hast. Ist ein großer Mehrwert für mich gewesen. Vielen, vielen Dank.
Da nicht für. Immer wieder gerne, wenn ihr Schiedsrichterfragen habt und ich sie beantworten kann.
Wunderbar.
Gerne ansprechen.
So machen wir es, ne? Genau. Alles klar. Und liebe Hörer, wie schon erwähnt, das nächste Spiel ist am Freitag, den 29.11. Abends bei Osnabrück und irgendwann im Laufe der Tage darauf werde ich mich nochmal melden. Ich mache nochmal einmal ohne Hobbs und ich bin mal gespannt, wer dann an meiner Seite sein wird. Ich weiß in dieser Sekunde selber noch nicht. Aber bleibt uns bitte gewogen und ciao.